Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Ja, moin und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, gleich 9.30 Uhr. Die Sonne lacht, zumindest in Hamburg. Und ja, wir zeichnen eine neue Folge Stark behindert auf, der Inklusionspodcast für Genrefans. Und ich bin nicht allein in der Leitung.
Ja, ich bin auch da. Guten Morgen. Und bei uns strahlt zwar hier im Westerwald auch die Sonne, aber wir haben tatsächlich Schnee.
Das stimmt. Wir haben auch so eine ganz, ganz leichte Schneeschicht. Gestern Nacht fing das schon an. Wie viel ist bei euch?
Ja, diesmal nicht so viel. Ich glaube 2 oder 3 Zentimeter. Aber als ich heute Morgen den Rollladen hochgemacht habe, dachte ich so, was ist das? Es ist alles weiß draußen. Und das halt Ende Februar. Aber okay. So ist es eben. Ja, aber wir reden heute nicht übers Wetter in dieser Folge, jedenfalls nicht 30 Minuten lang, sondern wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht, und zwar der Krampf mit der Einschulung. Genau, denn sowohl Iris als auch ich haben ja jeweils einen Sohn mit Behinderung. Und Jonathan wurde dieses Jahr schon eingeschult. Iris ist gerade im bürokratischen Prozedere für die Einschulung. Und da haben wir gemerkt, dass es doch Kampf, Krampf ist, ein Kind mit Behinderung einzuschulen. Und ja, deswegen wollen wir mal von unseren Erlebnissen hier berichten. Wobei ich schon mal vorab sagen kann, bei einem von uns ist es gut gelaufen und bei einem läuft es nicht so gut. Und wir starten mal mit dem, was nicht so gut läuft. Und das ist in dem Falle Iris.
Ja, ich übernehme. Sehr gerne. Vielleicht kurz zur Einordnung. Tim ist ja jetzt 6 Jahre alt, wird demnächst 7 und müsste eigentlich auch schon in der Schule sein. Und da hat vor ungefähr einem Jahr dieser Prozess begonnen, dass ich ihn zurückstellen lassen wollte, woraufhin auch gleich alle abgewunken haben. Also in der Kita fanden sie es super und haben gesagt, klar, das Jahr braucht er. Wir hatten Corona, Tim hatte die Hüft-OP, der war in Teilen mehr zu Hause als in der Kita, wie viele andere behinderte Kinder ja übrigens auch. Die Stadt Hamburg sieht es anders, da wird es eigentlich nicht mehr gemacht. Eine Begründung dafür gibt es nicht, einfach, es wird einfach nicht mehr gemacht. Und das war schon schwierig. Und dann ging es ja relativ schnell darum, wo geht Tim denn zur Schule? Und wir hatten dann ein Gespräch in der Kita, wo tatsächlich auch von den Pädagoginnen dort, Erzieherinnen, Therapeuten, der Vorschlag kam, Tim an eine Regelschule zu schicken. Sehr viele Fortschritte gemacht und hat auch im Sozialen einfach sich so weiterentwickelt, dass er auch auf andere Kinder inzwischen schafft zuzugehen. Und ja, bei meinem Mann und mir war dann der Gedanke, hey, hier direkt nebendran ist doch die inklusive Grundschule, auf der auch meine Tochter ist. Und das wäre doch was. Tim in der ersten, die große Schwester in der 4. Klasse. Die beiden können sich gegenseitig einfach helfen. Ich glaube, in der 4. Klasse ist es dann auch nicht mehr so uncool, einen Bruder in der 1. Klasse zu haben, zumal er den coolsten Rolli der ganzen Stadt hat, ne? Und meine Tochter war auch begeistert, hat gesagt, auf jeden Fall, das ist voll super, können wir zusammen zur Schule und ich helfe Tim und ich habe hier meine Gang und wenn dem jemand blöd kommt, wir verteidigen ihn. Ich so, okay, das ist geregelt. Und ich wusste, dass in Hamburg Inklusion einfach ein großes Thema ist. Also ich habe den Kanal der Schulbehörde abonniert bei Instagram. Lustigerweise waren parallel dazu ziemlich viele Videos des Schulsenators gelaufen, der immer wieder wiederholt hat, dass Hamburg seit 10 Jahren da einen eigenen Weg geht, dass das Wahlrecht der Eltern eine große Priorität hat, wenn nicht die größte, dass die Eltern zusammen mit ihren Kindern entscheiden, weil wir die Experten sind. Und ich dachte nur so, was für ein Glück, dass Hamburg da so fortschrittlich ist, wir im Norden und so. Und ja, dann habe ich halt in der Schule meiner Tochter angerufen und wollte Tim da ankündigen. Das war im Herbst, also mit einigen Wochen und Monaten Vorlaufzeit. Und die Förderkoordinatorin, die ich dann am Telefon hatte, hat eigentlich sofort abgewunken und gesagt, ich muss jetzt unterbrechen, Frau Mittler, aber das wird nichts. Also nicht an dieser Schule. Tims Förderbedarf ist einfach zu groß. Das machen wir nicht, das schaffen wir nicht. Aber hier nächste Schule ist eine Schwerpunktschule und da ist er dann super aufgehoben. Die können das, die nehmen Kinder wie Tim. Und ich so, ja, aber ich war wirklich, also ehrlich gesagt ist mir, ich kann jetzt ein bisschen drüber lachen, weil dieser Prozess jetzt auch schon so lange geht, aber seit langer Zeit ist mir am Telefon mal echt wieder die Luft weggeblieben, weil ich dachte, bitte was? Also es hat mir so ein bisschen auch den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich weiß gar nicht, was da alles zusammengekommen ist. Also eine enttäuschte Erwartung, ein großer Berg, der auf einmal wieder vor mir stand, wo ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist ja auch diskriminierend, ne? Also das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, oder, Simone? Das ist doch total diskriminierend, einer Mutter zu sagen, ihr Kind an dieser Schule, nee. Ich meine, also wenn du jetzt ein gesundes Kind hast, ist das ja ein Dialog, der einfach nicht vorkommt.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Das habe ich auch eben im Moment gedacht, wo du das erzählt hast. Mit einem gesunden Kind hätte man diese Probleme gar nicht. Da würde eine Schule gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, nee, sorry, wir können ihr Kind hier nicht nehmen. Und das ist auch vom Gefühl her, ne, mein Kind wird bewertet. Also mein Kind wird in diesem Moment ja bewertet und ja irgendwie auch in eine Schublade gesteckt mit dem, was es ist und was es kann. Und ja, das finde ich definitiv diskriminierend. Das ist eine Ausgrenzung und das hat in meinen Augen mit Inklusion auch sehr wenig zu tun. Vor allen Dingen hast du ja auch erwähnt, es handelt sich ja eigentlich um eine inklusive Schule.
Ja, genau. Das Thema hatten wir dann auch im Telefonat und da war mir auch relativ schnell klar, dass das Ganze, dass ich auf Namen und Bezeichnungen von Schulen eigentlich in Hamburg gar nichts geben kann. Also eine inklusive Grundschule bedeutet nicht, dass sie inklusiv ist. Das war für mich dann relativ schnell klar und du hast das eben sehr gut eingeordnet. Es stand mal wieder bei dem Telefonat gleich im Vordergrund, was Tim alles nicht kann. Also der kann einfach so viel nicht, dass er in dieser Schule nicht erwünscht ist. Na, also auch wieder der Punkt, unsere Kinder stören, sind irgendwie arbeitsintensiv, bitte nicht hier, obwohl sie sehr freundlich war. Und ich glaube auch, dass das alles nicht in ihrem Sinne war und ist, aber die war einfach realistisch. So, dann habe ich an die Schulbehörde geschrieben und habe gesagt, Leute, das kann ja wohl nicht sein. Guckt mal bitte, was ihr auf der Homepage habt. Guckt mal bitte, was euer Schulsenator auf Instagram sagt. Übrigens, ich habe mir das damals extra aufgeschrieben, was er gesagt hat. Da würde ich gerne einmal kurz zitieren. Wie umgehen mit Kindern, die sonst gemeinhin die Sonderschulen besucht haben? Hamburg hat sich dafür einen mutigen Weg entschieden. Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Hamburg hat gesagt, alle Kinder, die früher auf die Sonderschulen geschickt worden sind, dürfen sich aussuchen, ob sie künftig auf die Sonderschule oder auf eine allgemeine Schule gehen möchten. Die Eltern entscheiden gemeinsam mit ihren Kindern. Wir wollten es denen überlassen, auf die es ankommt, hier für sich die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe dann auch noch schnell in der Behindertenrechtskonvention nachgeschaut, 2009 ja von Deutschland ratifiziert, in der heißt es auch, dass behinderte Kinder nicht aufgrund ihrer Behinderung vom Besuch einer Grundschule ausgeschlossen werden dürfen. Soweit die Theorie. In der Praxis kam die Antwort von der Schulbehörde total schnell. Die haben wahrscheinlich gedacht, oh Mist, was hat die Förderkoordinatorin da am Telefon gesagt? Haben dann gesagt, aber um Gottes Willen, es ist ja noch nichts entschieden. Sie melden sich ganz normal an der Westerschule an und dann ergeht irgendwann im Frühjahr der Bescheid und dann wissen sie ja, ob das Kind da angenommen wird oder nicht. Und ich dachte so, genau. Dann habe ich schriftlich, dass leider mein Kind für die Westerschule nicht in Frage kommt, denn die Schule ist auch nicht barrierefrei. Und ich habe dann noch ein paar Mal zurückgeschrieben, naiv wie ich bin, und gesagt, aber hey, dann können wir doch jetzt loslegen. Also wir wissen doch alle, dass es da so viele Baustellen gibt, aber wenn wir sie jetzt zusammen angehen, dann kann das doch tatsächlich Wirklichkeit werden. Dann kann Tim zusammen mit seiner großen Schwester in diese Schule gehen, wie alle anderen das halt auch können. Ne? Ich habe in der Zeit echt so ein bisschen mit einem, ja, echt traurigen Blick diese Kinder verfolgt mit Blicken, die dann mit ihrem kleinen Geschwisterkind nach Hause gegangen sind und die Mütter, die dann teilweise dabei waren und dachte so, ja, Glückwunsch. Für euch hat's geklappt, für uns klappt es leider nicht. Und die Moral von der Geschichte ist, also am Ende ist, bin ich diesen Weg jetzt nicht weitergegangen. Ich habe es jetzt nicht auf Biegen und Brechen durchgesetzt. Ich bin aber nicht an die Öffentlichkeit gegangen bislang, weil mir die Kraft gefehlt hat. Ich habe es nicht geschafft, mich mit einer Behörde anzulegen. Ich bin erstaunt und irritiert, wie zynisch und desinteressiert am Ende diese Behörde war gegenüber Tim und unserer Familie. Und es interessiert dort auch niemanden, was, also diese Kluft zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Realität, das interessiert dort auch niemanden, wo ich mich immer frage, merkt, also ihr wisst es ja wahrscheinlich selber, also das, was gesagt wird, wird nicht gemacht und ihr verärgert damit wahrscheinlich so wenige Leute, dass der Vorteil überwiegt. Also dass man einfach gut dasteht und sowas erzählt und die Eltern, die nicht betroffen sind, sagen, aber toll, das klappt ja mit der Inklusion in Hamburg, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe tatsächlich ja ein paar Mal auch Telefonate geführt mit der Behörde und habe gesagt, Leute, weil dann heißt es auf einmal, ja, es gibt da halt Schwerpunktschulen und sie müssen sich beraten lassen im RBBZ. Und ich habe dann gesagt, das sind alles, ehrlich gesagt, ich möchte gerne, was in dem Video gesagt wird. Ich möchte jetzt nicht die ganzen anderen Sachen, die nirgendwo sonst genannt werden, außer in diesem Telefonat. Ich möchte gerne, was in dem Video gesagt wird. Das hätte ich jetzt gerne einmal, diese Serviceleistung. Und die gibt es nicht in Hamburg. Es ist eine Lüge. Also es gibt es definitiv nicht. Und das öffentlich zu machen, dagegen anzugehen, das hätte mich unfassbar viel Kraft gekostet. Und ja, ich habe es halt nicht geschafft. Tim wird auf eine Förderschule gehen. Und das ist jetzt das, womit wir leben. Und vielleicht ist es am Ende auch die beste Lösung für ihn. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur echt mal wieder völlig desillusioniert und ja, auch betroffen, wie unser Weg der Einschulung bisher war.
Und es ist ja nicht nur der Weg, den Tim und seine Schwester jetzt getrennt voneinander auf der Schule gehen, sondern es ist ja auch ein Weg, der für euch Eltern schwierig wird. Denn gut, die beiden wären wahrscheinlich sowieso nur ein Jahr auf derselben Schule gewesen. Aber in diesem einen Jahr müsst ihr jetzt zweimal Schulfeste besuchen. Ihr habt verschiedene Schulveranstaltungen. Ihr müsst ja auch gucken, wie ihr euch da aufteilt. Das ist ja auch ein bisschen schwierig. Zumal ich weiß, dass Tims Schulweg jetzt wesentlich länger sein wird, als er es sonst wäre. Also ihr müsst auch zwei Schulwege organisieren für die Kinder. Und davon abgesehen, wie ist bitte das Gefühl der Kinder, also von beiden Kindern, die Schwester wollte ihn ja auch gerne mit auf ihre Schule nehmen und jetzt so, ja, geht nicht. Also das ist ja halt auch für die Kinder ein schlechtes Gefühl. Ne, dass sie wieder, dass sie anders sind, dass sie nicht zusammen sein dürfen wie andere Geschwister. Und das ist wieder ein, wir stellen das Kind mit Behinderung an den Rand und nicht in die Mitte. Und das finde ich schlimm. Und dass diese Kluft so auseinandergeht, dass man in der Öffentlichkeit was anderes sagt, als dann praktisch gemacht wird. Ich weiß, wir beide haben diesen Spruch ja schon im letzten Jahr perfektioniert, aber er ist einfach wieder wahr. Inklusion funktioniert nur auf dem Papier. Und in der Realität funktioniert es halt eben nicht. Und das zeigt ja deine Geschichte wieder ziemlich gut.
Ja, na, für die Schulbehörde funktioniert Inklusion super auf Instagram. Das ist, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Da. Das Problem ist, wenn man sie einfordert, ganz genau. Und zwei Punkte dazu. Das eine ist, es wäre natürlich, also hätte ich jetzt die Kraft gehabt, hätte ich genug Kohle gehabt von Anfang an für einen Anwalt, oder wir, das, mein Mann und ich, wir sind da natürlich Seite an Seite durchmarschiert. Man hätte das vielleicht durchdrücken können. Die Frage ist am Ende natürlich auch, wäre es gut für Tim gewesen? Tatsächlich ist diese inklusive Grundschule mit nichts ausgestattet, was Tim gebraucht hätte. Ich hätte es einfach gemacht, weil ich diese Wut gehabt habe und weil ich es wollte. Und das ist ja auch immer so die Frage, ist das dann am Ende auch wirklich gut fürs Kind? Ich glaube, das ist die Frage, vor der stehen ja am Ende wahrscheinlich alle Kinder, alle Eltern von behinderten Kindern, oder? Was ist eigentlich gut für mein Kind? In dem Falle war ich so betroffen und verärgert von dem Vorgehen der Behörde, dass ich es fast erzwingen wollte. Denn das Recht wäre auf meiner Seite gewesen. Ich habe dann noch ein langes Telefonat mit einer anderen Schule geführt, die nördlich der Elbe ist. Wir haben ja in Hamburg hier auch die Situation, dass dieser Fluss einfach die Stadt in zwei Teile trennt und nördlich der Elbe läuft vieles deutlich besser als südlich der Elbe. Und dann hatten wir noch überlegt, eine Förderschule nördlich der Elbe zu wählen, wo wir auch mal in der Nachbarschaft gewohnt haben. Und die waren einfach super. Also die haben mit der Förderkoordinatorin dort hatte ich ein sehr langes Gespräch und die sagte, dann können Sie gleich vergessen, wird in Hamburg tatsächlich nicht gemacht. Also Sie müssen einfach in Ihrem Bezirk bleiben. Sind wir jetzt auch geblieben. Und dann sagte sie, und wenn Sie wirklich wollen, dass Ihr Kind an diese Regelschule geht, Sie müssen einfach wissen, die Lehrkräfte sind dafür überhaupt nicht ausgebildet. Die wissen nicht, was dieses Kind braucht. Die haben einfach 24 Kinder vor sich, von denen vielleicht 8 nur in Teilen Deutsch sprechen. Dann haben sie da die Kinder, die sich nicht konzentrieren können, die Verträumten, die traumatisiert sind durch Flucht und Krieg. Und dann ist da noch Tim. Und ich fand das schon auch wichtig, noch einmal für mich selber als Mutter, dieses Bild zu haben. Weil ich hätte Tim ja in diese Situation gebracht. Einfach nur, weil ich das politisch erzwingen wollte. Also da habe ich auch ein bisschen was für mich gelernt. Das andere ist, dass meine Tochter in der dritten Klasse das alles natürlich eins zu eins mitbekommen hat, weil wir das alles offen besprechen hier zu Hause. Und jetzt als Klassensprecherin ständig dieses Thema auf der Agenda hat, wenn die Schulleiterin meiner Klasse vorbeikommt. Und sie fragt etwa immer, wie ist das denn jetzt hier mit behinderten Kindern, Frau Schulleiterin? Wir haben ja überhaupt keine hier an der Schule. Und auch in der Klasse wird inzwischen darüber gesprochen, was ich toll fand. Sie kam neulich nach Hause und sagte, sie hat es wieder mal angemerkt. Und dann sagte ein Junge aus der Klasse, aber wieso, für diese Kinder gibt es doch extra Schulen. Und da habe ich gedacht, das ist genial, wenn sie zumindest darüber sprechen. Denn was der Junge gesagt hat, ist ja total normal oder verständlich. Wenn du kein Kind mit Behinderung an der eigenen Schule hast, gehst du davon aus, dass die woanders sind. Also deshalb bin ich doch so ein bisschen versöhnt, weil ich sehe, dass die Kinder das Thema interessiert, wenn es die Behörde schon nicht interessiert. Und dass da zumindest ein bisschen was passiert ist. Also der Weg den kleinen Kampf, den ich da ausgefochten habe, ich glaube, der war nicht umsonst.
Das glaube ich auch nicht, Iris. Ja, aber ich finde es trotzdem wirklich richtig krass, wie weit die Schere aufklafft bei diesem Thema Einschulung behinderter Kinder zwischen so geht es gar nicht und so soll es sein. Denn wir haben tatsächlich das genaue Gegenteil erlebt. Also bei uns ist alles optimal gelaufen und ich frage mich ganz oft, warum es nicht überall so laufen kann. Also bei uns war es so, dass wir 2020 ein Schreiben bekommen haben, dass ja 2021 Jonathan 6 Jahre alt wird und schulpflichtig wird und dass dann eben das Gesundheitsamt auf uns zukommt wegen Schuleignungsuntersuchung. Die wird bei uns hier vom Gesundheitsamt gemacht. Ich weiß nicht, ob das in jedem Bundesland, jedem Landkreis gleich ist, aber bei uns ist es so. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass wir Jonathan zurückstellen lassen können für ein Jahr, weil er als Extremfrühchen mit nur 490 Gramm zur Welt kam. Und für uns stand außerdem von Anfang an fest, dass er definitiv auf eine Förderschule gehen wird, weil uns einfach klar war, dass er geistig nicht in der Lage sein wird, auf einer Regelschule mitzuhalten. Selbst mit Teilhabeassistenz haben wir da einfach überhaupt keine Möglichkeit für ihn gesehen. Und ja, ich wusste ja, welche Schule für uns zuständig ist und das ist auch die Schule, auf der unser großes Kind war. Das heißt, die Direktorin dieser Schule kennt uns, kennt auch Jonathan, kennt seine Geschichte. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, okay, wir haben hier Unterlagen bekommen wegen Schuleignungsuntersuchung und wir würden den Jonathan gerne zurückstellen, weil extrem frühchen und genau. Und dann sagte sie, ja, kein Problem, ich kümmere mich für sie drum. Damit war das Thema beendet. Ich habe keine weiteren Unterlagen ausgefüllt. Ich habe kein weiteres Gespräch geführt. Vielleicht muss ich der Fairness halber sagen, war das auch der Pandemiesituation geschuldet, denn wir befanden uns ja jetzt im Jahr 2020, wo vielleicht die Behörden auch nicht so gearbeitet haben wie sonst. Mag sein, weiß ich nicht, weil ich das ja jetzt nur einmal erlebt habe unter dieser Situation. Aber die Direktorin hat sich drum gekümmert und ich habe dann nichts mehr gehört. Und dann kam das Jahr 2021 und dann habe ich halt nochmal an der Schule angerufen im Herbst und habe gesagt, wir haben jetzt immer noch nichts gehört vom Gesundheitsamt wegen Schuleignungsuntersuchung. Wie sieht's denn aus? Ja, gut, unser Gesundheitsamt hier im Kreis war überlastet wegen der Pandemiesituation, sodass die Schuleignungsuntersuchung eine Zeit lang tatsächlich gar nicht durchgeführt haben. Also das war der Grund, warum wir nichts gehört haben. Und die Direktorin fragte mich dann auch direkt, sind Sie denn noch am Überlegen, auf welche Schule Jonathan kommt oder was sind da Ihre Vorstellungen? Dann habe ich gesagt, nee, also wir sind sicher, er soll auf die Förderschule in unserem Städtchen und da gibt es für uns gar kein Vertun und keine Diskussion. Und dann hat sie gesagt, okay, dann und dann hätte ich Zeit, machen Sie einen Termin, machen wir beide einen Termin und ich schicke Ihnen jetzt vorab ein paar Unterlagen per E-Mail und eine Liste von Sachen, die Sie mitbringen und dann sprechen wir drüber. Ja, und dann habe ich eine Liste bekommen, ne, also Impfausweis musste ich mitbringen und Geburtsurkunde und sowas alles. Und dann haben wir zusammen in der Schule gesessen, haben Unterlagen ausgefüllt. Wir haben tatsächlich keine Schuleignungsuntersuchung mehr gemacht, weil allen Beteiligten klar war, dass Jonathan auf diese Förderschule gehört. Und dann hat die Direktorin die Unterlagen genommen, an unsere Wunschschule geschickt. Und dann war das Thema für mich damit erledigt. Die Wunschschule hat sich unaufgefordert ein paar Monate später bei uns gemeldet, hat mit uns einen Termin vereinbart. Dann sind wir mit Jonathan gemeinsam dorthin gefahren. Die haben den Förderbedarf bei Jonathan, haben sich ein Bild gemacht, haben halt mit ihm gespielt und gesprochen, verschiedene Tests gemacht, was er kann. Und dann habe ich noch ein langes Gespräch geführt mit der Schule und habe Aussagen gegeben über Therapien. Natürlich sehr, sehr, sehr viele Unterlagen, die ich einreichen musste. Also ich habe die Zeit gestoppt damals, weil ich es einfach wissen wollte. Also ich war wirklich 12 Zeitstunden nur damit beschäftigt, Unterlagen auszufüllen, Kopien zu erstellen, Wohnortnachweis bei der Gemeinde zu holen, Arztbriefe, Therapieberichte. Also das war ein bisschen nervig. Aber damit war es erledigt. Und dann haben wir Info bekommen, wann die Einschulungsfeier stattfindet und wie die Regularien wegen der Pandemiesituation sind. Und das war's. Kein Kampf, kein Anwalt, kein Terror. Auch die Sache, dass Jonathan eine Teilhabeassistenz bekommt. Also wir haben da Anträge gestellt und das ging einfach durch. Also mit der Einladung zur Einschulung haben wir die Genehmigung bekommen, dass die Teilhabeassistenz ihn begleiten wird. Und es lief einfach alles so, wie ich mir das in einer inklusiven Welt vorstelle. Und die Einschulung selber haben wir dann leider doch verpasst, weil Jonathan im Krankenhaus war. Aber auch hier war die Schule einfach großartig und hat die Einschulung mit uns einfach nachgeholt. Und weil sie gesagt haben, das ist ein ganz besonderer Tag und dann haben wir einfach für Jonathan eine eigene Einschulung bekommen. Und ja, das war halt im September letzten Jahres und jetzt ist ja Ende Februar und Jonathan war noch nicht in Präsenz in der Schule aufgrund der ganzen Virussituation. Wir haben ja Influenza, RSV und die Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Er befindet sich also im Homeschooling. Und auch das Homeschooling läuft ganz, ganz grandios. Also wir werden regelmäßig in den Klassenraum geschaltet mit Laptop, damit er seine Klassenkameraden sieht, damit er mit ihnen sprechen kann. Alle 4 Wochen kommt die Lehrerin bei uns zu Hause vorbei und bringt uns Materialien. Ich habe einen Stundenplan, wann ich was mit ihm mache. Die bastelt ganz viele Materialien und bekommt dann auch Rückmeldung von mir. Und so machen wir eben Homeschooling. Ja, und jetzt ist angedacht, hoffentlich, wenn es dabei bleibt, dass Jonathan dann ab Mitte, Ende April, also nach den hessischen Osterferien, auch wirklich in Präsenz in die Schule gehen wird und das dann alles dort auch in Präsenz erleben kann. Allerdings jetzt am Anfang nur wenige Stunden an wenigen Tagen in der Woche, weil es sonst zu anstrengend für ihn wäre. Genau, aber ja, das ist unsere Geschichte der Einschulung und ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn ich dann Geschichten wie die von Iris höre, weil ich mir denke, so ja, aber wenn es doch bei uns so einfach läuft, warum muss es denn woanders so ein Kampf sein? Also es ist ja möglich, es den Eltern und Kindern leicht zu machen. Warum muss man es ihnen noch unbedingt schwer machen? Ich verstehe das halt nicht und das macht mich auch traurig.
Ja, also ich bin jetzt natürlich gerade das Gegenteil davon, weil ich deine Schilderung gehört habe und ich sitze hier mit einem breiten Grinsen, wundervoll. Ich finde auch deinen Gedanken so schön, dass du nicht nur bei dir selber bleibst, sondern also und sagst, ach, was haben wir für ein Glück gehabt, sondern diesen einen Schritt auch weitergehst, so warum kann das nicht überall so gut laufen? Ich habe da auch drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich die Punkte waren, die mich da so geärgert haben. Und einer ist mir gerade klar geworden, du hast in diesem gesamten Prozess nicht einmal die Frage beantworten müssen, warum ausgerechnet diese Schule? Oder du hast sie beantwortet, aber auf positive Art und Weise. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, es ist der beste Weg für Jonathan. Ich habe diese Frage ja ganz anders gestellt bekommen, so mit diesem Unterton, warum muss es denn unbedingt diese Grundschule für ihren Sohn sein? Haben sie sich das richtig überlegt? Und das fand ich schon in diesem Falle wieder diskriminierend, begründen zu müssen, warum es unbedingt diese Schule sein muss. Dann, das habe ich auch am Telefon gesagt zu dieser Frau, die mich immer anrief und übrigens am Anfang des Telefonats mal fragte, wie geht's Ihnen denn, Frau Mittlach? Und ich schon dachte, ey, wie soll's mir gehen? und dann, die mich das fragte und ich fragte zurück, stellen Sie diese Frage eigentlich allen anderen Eltern auch, die ihr Kind an die Westerschule bringen wollen? Oder ist das da ein Selbstläufer? Muss nur ich diese Frage beantworten und mich rechtfertigen dafür? Ziel wäre, ein Schulsystem zu haben in jedem Bundesland, in jeder Kommune, wo man diese Frage nicht beantworten muss, sondern einfach sagt, ich möchte gerne mein Kind dorthin schicken. Was ja auch genauso vermarktet wird in Hamburg. Und das bin ich bei meinem zweiten Punkt. Seid bitte ehrlich mit uns Eltern. Also wenn mir jemand gesagt hätte, in Hamburg, wir versuchen es, wir sind auf dem Weg, uns ist Inklusion wichtig, wir können in 10 Jahren nicht die Welt verändern, aber wir gehen kleine Schritte. Und dieser Schritt ist vielleicht zu groß für uns. Wir geben es zu, wir arbeiten aber dran. Also dass es eine Offenheit gibt, eine Ehrlichkeit, eine Transparenz, damit auch eine Aufrichtigkeit uns Eltern gegenüber. Das wäre der zweite Punkt, den ich mir auf jeden Fall gewünscht hätte. Und da am Ende, was bleibt einem, wenn man merkt, es wird etwas verkauft, was so nicht ist? Da bleibt irgendwie Zynismus, Frust. Man geht ja nicht positiv jetzt aus der ganzen Sache raus. Also das wäre mein absoluter Appell zu sagen, seid doch ehrlich mit uns. Wir schnallen doch, was passiert. Das ist das Mindeste an Respekt, ja, uns gegenüber, dass ihr sagt, ja, sorry, wir können verstehen, dass es diesen Wunsch gibt, aber hey, das überfordert uns.
Ja, Ehrlichkeit und Transparenz, glaube ich, sind an der Stelle wirklich so die wichtigsten Punkte, ja. Und dann auch diese Tatsache, dass es in unterschiedlichen Bundesländern so anders läuft. Das finde ich auch irgendwie schlimm, weil man dann auch ein bisschen abhängig davon ist, wo man herkommt.
Total.
Und das sollte es ja eigentlich auch nicht geben, weil das ist ja auch wieder eine Art Diskriminierung, ja.
Also ich habe ja ein bisschen zu dem Thema, ein bisschen ist gut, also ich saß mitunter stundenlang vor dem Rechner und habe zu dem Thema geforscht, weil ich wissen wollte, wo steht denn da Hamburg eigentlich in so bundesweiten Vergleich, und es gibt so radikale Unterschiede zwischen den Bundesländern, wie diese Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird. Es gibt ja auch eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz dazu, also die Vertretung der Kultusminister der Länder, die sich regelmäßig treffen, austauschen. In der Corona-Pandemie hat man viel von ihnen gehört, jetzt wieder weniger. Da gibt es auch eine ganz klare Empfehlung in Richtung gelebter Inklusion. So, aber es wird so unterschiedlich umgesetzt und am Ende macht halt jedes Bundesland so, wie es halt meint. Also es ist halt auch, wie so oft diese Themen, die uns betreffen, es ist jetzt auch kein Mehrheitenthema. Es ist nichts, was wirklich die große Mehrheit aufregt. Insofern.
Und was auch die große Mehrheit an der Stelle wahrscheinlich gar nicht mitbekommt. Also weil, ich kann ja auch von mir reden, vor einigen Jahren, ich schule ein komplett gesundes Kind ein und mache mir natürlich sehr wenige Gedanken über das Thema, wie läuft denn Einschulung mit Kindern mit Behinderung. Also dieses Thema hat man ja nur auf dem Schirm, wenn man Berührungspunkte damit hat. Und wenn man die nicht hat, dann denkt man sich, ja, wird schon alles laufen. Und das ist eben auch ein Punkt, das ist schwierig. Und deswegen versuchen wir, diese Themen nach außen zu tragen, um auch ein bisschen aufzuklären. Genau, und da haben wir heute auch in unserer DIS was Interessantes, um aufzuklären, was man auch sehr gerne weiterempfehlen kann. Vielleicht auch mal an die Eltern, die eben von der Thematik gar nicht betroffen sind, aber sich das gerne mal ja durchlesen möchten. Also, es gibt ein paar pflegende Mütter, die sich zusammengeschlossen haben und einen gemeinsamen Blog führen. Und auf diesem Blog thematisieren sie eben die Probleme, die wir pflegende Eltern in Deutschland haben. Dieser Blog heißt kaiserinnenreich.de und die Damen dort hatten jetzt gerade unlängst eine Themenwoche zum Thema Einschulung eines Kindes mit Behinderung. Und da sind so unfassbar viele Beiträge zusammengekommen, die alle genau das bestätigen, was Iris erzählt hat. Also Iris ist da kein Einzelfall, auch Hamburg ist da kein Einzelfall. Ich glaube tatsächlich eher, dass wir der Einzelfall sind. Also ganz ehrlich, denn ich habe bis jetzt noch von niemandem gehört, wo die Einschulung so astrein gelaufen ist wie bei uns. Also wer sich dafür interessiert und da einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken möchte, weil er vielleicht selber nicht betroffen ist von dieser Thematik, gerne mal auf kaiserinnenreich.de gucken und sich da mal die Beiträge durchlesen. Das ist die Lebensrealität von uns pflegenden Eltern hier in Deutschland. Und das ist keine schöne mitunter. Na, auch wenn wir immer so lachen und so, aber eigentlich, nee, eine schöne Lebensrealität ist es oft nicht, oder Iris?
Nee, das gemeinsame Lachen hilft natürlich so. Dieses, hey, willkommen im Club. Interessiert sich keiner für uns. Gut, größter Pflegedienst der Nation, aber komm, hey. Mit euch kann man es ja machen. Mir hilft das, ganz ehrlich. Deshalb hilft mir über viele Wutsituationen hinweg. Es ist und wenn man merkt, dass es auch bei anderen Müttern dann teilweise und Vätern der Fall ist, dann kann man zumindest einmal kurz miteinander lachen. Ja, weil hinter diesem Lachen ja ganz viel steckt. So dieses, hey, wir haben es geblickt. Wir wissen schon, dass ihr uns die ganze Zeit schlecht behandelt. Und wir lassen uns das auch nicht länger gefallen, aber gut. Neben der ganzen Arbeit auch erstmal schaffen, ne? Dafür Aufmerksamkeit und Veränderung und Wandel zu sorgen. Ich habe mir auf jeden Fall eine Hausaufgabe notiert. Ich werde das in einem Beitrag entweder verarbeiten oder wir nehmen nochmal eine Folge dazu auf. Wir können ja mal gucken, wie auch die Reaktionen sind. Es gibt eine Studie, die ich mir nochmal genauer angucken möchte, zur Transformation bestehender Förderschulsysteme in inklusive Regelschulangebote, also das, was wir eigentlich jetzt wollten. Und da heißt es, dass das bislang nur in Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zu beobachten ist. In allen anderen Bundesländern nicht. Auch da wäre es mal interessant, wenn ihr aus diesen Bundesländern seid, was könnt ihr denn darüber berichten? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ja, wenn das nicht gemacht, wenn, also in den anderen Bundesländern ist es dann meist so, dass gerne auf das Elternwahlrecht verwiesen wird. Offensichtlich hat auch das System. Da war ich dann auch sehr interessiert. Das scheint dann so zu sein, wenn man nichts macht, dann sagt man, aber die Eltern haben ja die Wahl, die sie am Ende nicht haben. Ich werde da ein bisschen tiefer einsteigen und mich da auch vernetzen mit einer Elterninitiative hier in Hamburg und ich finde, Simone, wir bleiben einfach dran an dem Thema, oder?
Ja, ich finde es auch an der Stelle interessant, was Eltern zu der Thematik zu berichten haben, die nicht aus diesen Bundesländern kommen und es aber vielleicht gewollt hätten, so wie du, dass man da diese beiden Seiten hat. Und je nachdem, wie viel Feedback ihr uns gebt, können wir ja wirklich mal überlegen, ob wir nochmal eine Folge dazu aufnehmen und dieses Feedback dann einfach mal wiedergeben. Das wäre sehr interessant.
Ja, man könnte sogar weiterdenken und sagen, vielleicht laden wir uns auch mal einen Anwalt, eine Anwältin ein. Nur da glaube ich, dass das dann auch immer von dem Bundesland abhängt, weil dann haben wir es ja mit verwaltungsrechtlichen Strukturen zu tun, die dann wiederum variieren. Aber wer weiß, mir geht es ja vor allen Dingen um dieses, um das internationale Recht, das uns ja ganz klar den Rücken stärkt, was aber nicht umgesetzt wird. Also wie sehr kann man darauf pochen und wie ist die Rechtsprechung bislang gewesen? Das würde mich interessieren und vielleicht hört ja auch ein Anwalt, eine Anwältin zu und sagt, da mache ich euch gerne was zu, entweder einen Beitrag oder ich komme zu euch in den Podcast, wer weiß.
Genau, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Erstmal sind wir gespannt auf euer Feedback dazu. Was habt ihr erlebt in den Bundesländern oder außerhalb dieser Bundesländer? Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht.
Wie geht's für dich heute weiter am Sonntag?
Für mich geht's heute mit Chillen weiter.
Hey, du sagst genau das um, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Das ist genial. Das steigert unsere Glaubwürdigkeit ins Unendliche.
Ja, ich gönne mir heute eine kleine Lesepause. Mein Buch und ich. Ja, muss auch mal sein. Die letzte Woche war ein bisschen anstrengend. Wir hatten viele Termine wieder und Therapien und waren viel unterwegs. Und kommende Woche wird das ähnlich sein. Und dann braucht es am Wochenende mal einen kleinen Break. Denn wir wollen ja nicht wieder dahin kommen, wo wir Ende des Jahres schon mal waren. Nicht wahr, Iris? Was machst du denn heute?
Tja, ehrlich gesagt habe ich mir meine kleine Auszeit jetzt mit dieser Podcast-Aufzeichnung schon genommen. Zumindest weiß ich, dass mein Mann nachher noch ins Stadion will. Und da habe ich mir aber auch schon ein kleines Bastelprojekt vorgenommen mit den Kindern. Und weil ich ja diesen elenden Vollzeitjob an den Hacken habe, kommt ja meine Kinderzeit unter der Woche eher etwas zu kurz. Insofern ist das dann auch jetzt für mich ein schönes Programm.
Ich bin gespannt, was ihr bastelt. Ja, und dann sagen wir mal allen da draußen eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Bastelt was Schönes oder chillt oder macht was anderes Schönes. Und wir hören uns dann ganz bald wieder. Iris, schön, dass du hier warst.
Ciao, mach's gut.
Tschüss.
Stark, behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.